SWR aktuell Infodate am Morgen
mit Bernhard Seiler. Guten Morgen. Im Streit über die Finanzierung des Deutschland-Tickets zeichnet sich eine Lösung ab. Die Union will einem Gesetz dazu nun doch zustimmen. Der parlamentarische Geschäftsführer der Union im Bundestag Frei hat im SWR gesagt, das Deutschland-Ticket sei nicht in Gefahr. Hannes Köhle mit Einzelheiten.
Vor wenigen Tagen hatte Frei es noch abgelehnt, dem Entwurf für das Deutschlandticket zuzustimmen. Die Finanzierung des Tickets für das kommende Jahr war zunächst nicht geklärt, weil der Bundestag noch einer Gesetzesänderung zustimmen muss. Mit Geld, das 2023 übrig geblieben ist, soll das Ticket im nächsten Jahr weiterfinanziert werden. Das Geld liege bei den Ländern und dort soll es auch bleiben, so Frei. Laut dem baden-württembergischen Verkehrsminister Winfried Herrmann von den Grünen ist das eine gute Nachricht für den Klimaschutz. Die Menschen würden Verlässlichkeit erwarten und nicht, dass ein so erfolgreiches Ticket Opfer des Wahlkampfs wird.
Der Chef der Techniker-Krankenkasse Baas gibt den Versicherten die Schuld für steigende Beiträge. Viele würden nach eigenem Ermessen zu Fachärzten gehen und nicht erstmal zum Hausarzt. Das sei teuer, hat Baas in der Rheinischen Post gesagt. Jens Grotegut.
Baas fordert deshalb eine Strafgebühr für Patientinnen und Patienten, die ohne Überweisung zum Facharzt gehen, also zum Beispiel zum Augenarzt oder Orthopäden. Möglich sei auch ein System, bei dem Patienten, die vom Hausarzt geschickt werden, schneller einen Termin beim Spezialisten bekommen. Außerdem meint Baas, dass die Deutschen zu häufig zum Arzt gehen. Mit einem Durchschnitt von mehr als 10 Arztbesuchen pro Jahr liege Deutschland über dem internationalen Schnitt. Das alles sorge für einen Beitragsschock, der auf die Versicherten zukomme, so Baas. Er rechnet damit, dass nächstes Jahr alle Krankenkassen ihre Beiträge erhöhen müssen, und zwar deutlich stärker als die vom Bund angekündigten 0,8%.
In Thüringen ist am Abend ein Flugzeug mit 195 Flüchtlingen aus Afghanistan gelandet. An Bord waren Frauen, Kinder und ehemalige afghanische Bundeswehrmitarbeiter, die vor den Taliban geflohen waren. Aus Erfurt berichtet Michael Hesse.
5 Busse hatten vor dem Flughafen gewartet. Mit ihnen sind die Afghanen noch am Abend nach Friedland in die niedersächsische Erstaufnahmeeinrichtung gefahren worden. Sie waren bereits nach dem Vormarsch der Taliban aus ihrer Heimat nach Pakistan geflüchtet. Von dort aus sind sie nun nach Deutschland ausgeflogen worden. Bundesinnenministerin Nancy Faeser hatte das Bundesaufnahmeprogramm als humanitäre Verantwortung bezeichnet. Bislang sind darüber rund 1000 Menschen nach Deutschland gekommen.
Die weltweiten Massen von Plastikmüll könnten mit gezielten Maßnahmen deutlich reduziert werden und damit auch der Treibhausgasausstoß, der bei der Plastikproduktion und Nutzung entsteht. Zu diesem Schluss kommt eine Studie der University of California in Berkeley, die heute im Wissenschaftsmagazin Science veröffentlicht wurde. SWR-Umweltredakteurin Alice Thiel-Sonnen.
Die Forschenden haben sich Maßnahmen angeschaut, die jetzt auch bei den anstehenden Verhandlungen für ein UN-Plastikabkommen zur Diskussion stehen. Dabei zeigte sich, mit einer Recyclingquote von 40% gäbe es schon mehr als die Hälfte weniger Plastikmüll. Und das lässt sich noch steigern, weniger Neuplastik herstellen, eine hohe Verpackungssteuer einführen, in Müllmanagement investieren. So blieben nach den Modellierungen des Teams aus Berkeley rund um Sam Pottinger am Ende sogar 91% weniger unkontrollierter Plastikmüll übrig. Bei den Analysen sind aber auch schon mal Zahlen verallgemeinert oder etwas hochgegriffen. Weltweit wird erst rund 10% des Plastiks recycelt, weil es für viele gar nicht die passenden Technologien gibt. Würde allerdings gar nichts unternommen, dann würden sich die nicht verwerteten Plastikmüllmengen bis 2050 verdoppeln.
Prominente Wissenschaftler und Umweltpolitiker fordern von den Vereinten Nationen strengere Regeln für die Vergabe der Weltklimakonferenz. Hintergrund ist Kritik an Aserbaidschan als Gastgeber der aktuellen Konferenz und an einer Rede des aserbaidschanischen Staatschefs Aliyev. Er hatte die klimaschädlichen Energieträger Öl und Gas als Geschenk Gottes angepriesen. Länder, die die beschlossene Abkehr von fossilen Energien nicht unterstützten, müssten als Gastgeber ausgeschlossen werden, sagen die Wissenschaftler und Umweltpolitiker. Der erklärte Impfgegner Robert F. Kennedy Jr. soll Gesundheitsminister in der künftigen US-Regierung werden. Das hat der designierte Präsident Trump mitgeteilt. Es dürfte die nächste Personalentscheidung sein, die Diskussionen auslöst. Aus Washington, Nina Barth.
Bei vielen Gesundheitsexperten schrillen die Alarmglocken. Robert F. Kennedy Jr. hat immer wieder die Corona-Impfungen und Impfungen für Kinder kritisiert. Dabei verbreitete er auch Verschwörungstheorien. Kennedy ist der Neffe des 1963 ermordeten US-Präsidenten John F. Kennedy und der Sohn des 5 Jahre später ermordeten Senators Robert F. Kennedy. Im Präsidentschaftswahlkampf trat Robert F. Kennedy Jr. noch als unabhängiger Kandidat an, wechselte nach seinem Rückzug aber ins Trump-Lager. Die Personalie muss vom Senat bestätigt werden. Die Republikaner haben dort die Mehrheit.
Weltweit hat es vergangenes Jahr mehr als 10 Millionen Fälle von Maserninfektionen gegeben. Das schätzen die Weltgesundheitsorganisation und die US-Gesundheitsbehörde CDC. Das sei ein Anstieg um 20% innerhalb eines Jahres. Hauptgrund sei die unzureichende Immunisierung, so die Experten. Die Zahl der Todesfälle habe dagegen um rund 8% abgenommen. Sie lag bei knapp 110.000. Die meisten davon seien Kinder unter 5 Jahren gewesen. Um die Masern auszurotten, müssen laut Experten mindestens 95% einer Bevölkerung vollständig gegen die Krankheit geimpft sein. Die weltweite Impfquote ist nach Angaben der WHO aber zuletzt auf 83% gesunken, etwa durch verpasste Impfungen während der Corona-Pandemie. Bei dem Nations League-Spiel zwischen Frankreich und Israel in Paris hat es anders als befürchtet keine größeren Ausschreitungen gegeben. Insgesamt waren 4.000 Polizisten für das Spiel im Einsatz. Vergangene Woche hatte es nach einem Europa-League-Spiel in Amsterdam antisemitische Ausschreitungen gegeben. Was gestern in Paris passierte, berichtet Julia Borutta.
Nur zu Beginn des Spiels gab es wohl eine Rangelei unter Fans im Stadion. Die Sicherheitskräfte sind dazwischen gegangen und nach 2 Minuten war der Spuk wieder vorbei. Mehrere Augenzeugen berichten, dass es israelische Ultras waren, die versucht hatten, sich unter die französischen Fans zu mischen. Die Polizei hat das aber bisher nicht bestätigt. Es gab auch ein paar Pfiffe, als die israelische Hymne gespielt wurde, ansonsten aber keinerlei Störungen. Es war, muss man auch sagen, eine eher traurige Veranstaltung, die Ränge weitgehend leer. Nicht mal ein Viertel der Plätze war besetzt.
Auch sportlich ist nicht viel passiert. Das Spiel zwischen Frankreich und Israel endete 0:0.
SWR aktuell. Das Wetter für Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz.
Heute ist es wieder oft trüb mit Wolken, Nebel und Hochnebel. Aber im Laufe des Tages lockert es an einigen Stellen auch mal auf und die Sonne schaut raus. Am besten stehen die Chancen dafür heute im Allgäu und im Hochschwarzwald. Aber auch auf der Alb, in der Eifel und im Westerwald sind sonnige Phasen durchaus möglich. 4 Grad werden es maximal in Münsingen und bis zu 11 Grad gibt es zum Beispiel in Bad Breisig.
SWR aktuell. Hintergrund.
Seit dieser Woche läuft die Weltklimakonferenz in Baku und oft ist ja das, was da besprochen wird, relativ abstrakt. In dieser Woche wollen wir uns deshalb in unserer Serie über konkrete, innovative Klimaschutzmaßnahmen in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz informieren. Und heute schauen wir auf das Biosphärengebiet Schwarzwald. Walter Kempkes leitet die Geschäftsstelle dieses Biosphärengebiets südlich von Freiburg. Ich habe ihn gefragt, welche Rolle dieses Gebiet beim Klimaschutz spielt.
Ja, grundsätzlich kann man schon mal sagen, dass es unsere ureigene Aufgabe ist, uns in diesen Themenfeldern zu engagieren. Das hat seinen Grund in der Intention der UNESCO, weltweit Modellregionen auszuweisen, die bestimmte Landschaften repräsentativ vertreten. Und das Biosphärengebiet Schwarzwald steht für die höheren Mittelgebirge, für eine grünlandreiche Waldlandschaft als Beispiel. Es gibt 17 andere Biosphärenreservate in Deutschland. Und in den UNESCO-Kriterien, die uns aufgetragen worden sind, ist schon festgelegt, dass wir Modelle, Beispiele zum Klimaschutz, zum Klimawandelbekämpfung und zum Thema, wie kann die Energie von morgen aussehen, uns aufstellen und dafür Zukunftsprojekte entwickeln.
Dann möchte ich von Ihnen mal ein paar Ideen und Beispiele hören.
Alle wissen, dass das Thema Klimawandel, CO2-Einsparung ganz wichtig mit dem Thema Wald verbunden ist. Der Wald nimmt ganz, ganz viel CO2 auf und speichert es. Und um so ein praktisches Beispiel zu zeigen, die Speicherung funktioniert natürlich umso besser, je mehr man nicht nur bei dem vorhandenen Wald CO2-Aufnahme bestmöglich gestaltet und entwickelt, sondern zum Beispiel auch die weitere Verwendung des Holzes so positiv begleitet, dass dort CO2 eingespart wird. Praktisch, wir arbeiten seit mehreren Jahren in Kooperation mit vielen Holzbauunternehmen hier in der Region zusammen, die sich immer besser dazu aufstellen, Holz Holz langfristig durch Holzbauten, durch Wärmeschutz, durch Lärmschutzdecken entsprechend mit Holz auszustatten. Und je mehr Holz eingebaut wird und je länger es dort eingebaut wird, umso mehr kann CO2 gespeichert werden. Ganz konkret waren wir im letzten Jahr eingeladen beim Bundespräsidenten im Schloss Bellevue in Berlin und haben mit den Holzbauunternehmen vorgestellt, was alles mit Holz und Einbau mit Holz inzwischen möglich ist.
Mit welchen Herausforderungen sind Sie denn aktuell konfrontiert beim Klimaschutz im Schwarzwald?
Ja, die Herausforderungen sind natürlich, dass alles, was Klimawandel, Klimaveränderung passiert, derzeit viel schneller passiert, als sich manche Arten und Lebensräume anpassen können. Ich mache das mal fest an dem Thema Moore. Wir haben im Südschwarzwald ja auch verschiedene Moore. Und hier versuchen wir, Moore möglichst in einen natürlichen Zustand zu versetzen, sofern das nicht noch vorhanden ist. Aber das ist ganz wenig der Fall. Mussten aber erkennen, dass es nicht damit getan ist, Drainagegräben oder Wasserabflüsse zu verhindern, sondern uns auch ein Stück die Niederschläge fehlen, die letztendlich dazu beitragen, ein Hochmoor, das lebt von den Niederschlägen, mit ausreichend Wasser zu versorgen. Wir sind zwar mit 1000 mm noch relativ gut aufgestellt hier im Südschwarzwald, aber selbst diese Mengen reichen für den Erhalt, einen Optimalzustand der Hochmoore im Schwarzwald nicht unbedingt aus. Und da diskutieren wir gerade über Strategien, wie wir dieses Thema lösen können.
Walter Kemkes, er leitet die Geschäftsstelle des Biosphärengebiets Schwarzwald.
SWR aktuell, was heute wichtig wird.
In Wiesbaden beginnen die Grünen ihren dreitägigen Bundesparteitag. Heute wird zunächst Umid Nuripur als Parteichef verabschiedet, morgen dann die Co-Vorsitzende Ricarda Lang. Dann wollen sich die Grünen personell neu aufstellen für die Neuwahl. Einzelheiten von Philipp Brust.
Neben einem neuen Parteivorstand wählen die Grünen auch ihren Spitzenkandidaten für das Rennen um das Kanzleramt. Noch Vizekanzler und Bundeswirtschaftsminister Habeck hat vor einer Woche bekannt gegeben, dass er kandidieren will. Es gilt als sicher, dass Habeck die Grünen im Wahlkampf anführen wird. In Umfragen stehen sie aktuell bei 12%. Für den Parteivorstand gelten die Habeck-Vertraute Franziska Brandner und der Parteilinke Felix Banatschak als gesetzt. Ihre größte Aufgabe wird sein, die Grünen geeint in den Wahlkampf zu führen. Der linke Flügel ist der Meinung, dass die Grünen in der Ampelkoalition zu viele Zugeständnisse gemacht hätten.
Ein Indiz dafür, dass die Ampel kurz vor dem Ausstand waren ja damals mehrere Wirtschaftsgipfel, die Kanzler Scholz und der damalige Finanzminister Lindner unabhängig voneinander abgehalten hatten, gewissermaßen als Konkurrenzveranstaltungen. Inzwischen ist Lindner bekanntlich nicht mehr Minister und der Kanzler lädt heute nochmal zu einem Industriegipfel. Er will mit Gewerkschaften, Verbänden und Unternehmensvertretern über Entlastungen beraten. Und er setzt darauf, dass auch nach dem Ampelaus er noch einige Vorhaben durch den Bundestag bringen kann. Anne-Kathrin Mellmann.
Die deutsche Industrie hofft vor allem auf Steuererleichterungen und weniger Bürokratie. Aber die große Frage ist nun, wie die Minderheitsregierung von Kanzler Scholz noch Mehrheiten für entsprechende Gesetze bekommen soll. Der Kanzler hat ja zuletzt in seiner Regierungserklärung gesagt, dass er noch Teile seiner Wachstumsinitiative durchs Parlament bringen will. Das ist ein Paket mit 49 Maßnahmen zur Ankurbelung der Wirtschaft. Dazu gehört zum Beispiel auch, die kalte Progression abzuschaffen, sodass am Ende mehr Netto vom Brutto bleibt. Und das könnte der Wirtschaft sehr nützen, wenn die Menschen mehr Geld für den Konsum in der Tasche haben.
Die Hochschulen in Baden-Württemberg bangen um ihre Finanzierung. Anlass für die Besorgnis sind die Pläne für den nächsten Landeshaushalt. Studierende rufen deshalb für den Mittag zu einer Demo in Stuttgart auf. Felice Kückrikoll mit Hintergründen.
Der Vorstand der Landesstudierendenvertretung kritisiert die geplante Finanzierung der Hochschulen durch das Land. Sie sei völlig unzureichend. Die Hochschulen in Baden-Württemberg würden real Mittel verlieren. Das führe zu weniger Stellen für Lehrpersonal, das aber für mehr Studierende verantwortlich sein werde. Unterstützung kommt von den Universitätsleitungen. Sie solidarisieren sich mit den Studierenden. Es gehe vor allem um die Grundfinanzierung der Jahre 2026 bis 30, den Zeitraum für die nächste Hochschulfinanzierungsvereinbarung. Darin sei zwar von einer Budgetsteigerung von 3,5% die Rede, sie werde aber von Personalkosten, Inflation und höheren Energiekosten aufgezehrt.
SWR aktuell. Hashtag Hauptstadt.
Der Bundestag kommt auch heute wieder zu einer Plenarsitzung zusammen und die beginnt wie so oft mit einer Entscheidung über die Tagesordnung. Klingt erstmal langweilig, aber heute steckt mehr dahinter, stellt unsere Hauptstadtkorrespondentin Lissy Kaufmann fest.
Hoch die Hände, Ampelende. Nach mehr als einer Woche legt sich die Aschewolke so langsam übers Regierungsviertel. Viele hoffen, ihre Augenringe jetzt endlich mal wieder wegzubekommen. In den Ministerien hört man aus manchen Abteilungen, dass die Ersten jetzt planen, ihre Überstunden abzubauen und Resturlaub zu nehmen, jetzt wo eh kein neues Gesetz mehr auf den Weg gebracht wird. Und der Bundestag will gleich mal eine ganze Woche blau machen. Die nächste Sitzungswoche soll ausfallen. Gibt ja eh erstmal nichts zu beschließen, heißt es. Und für die Gesetze, für die es noch eine Chance gibt, müsste man erstmal Vorabstimmungen treffen. Ob, wer, wie, unter welchen Bedingungen vielleicht doch noch zustimmt. Nur die kleinen Parteien, die halten nichts von so einer Pause. Arbeitsverweigerung schimpfen sie und wollen gar nichts ausfallen lassen. Deswegen wird heute im Bundestag darüber abgestimmt. Aha, die Belegschaft stimmt also ab, ob sie demnächst wieder zur Arbeit kommt. Schlagen Sie das doch mal Ihrem Chef vor. Wäre vielleicht auch eine Idee für Ihren Betrieb.
Das SWR Aktuell Infodate. Morgens, mittags und abends. Jetzt abonnieren in der ARD Audiothek.